Natürlich haben wir drei Akademiker versucht, traditionell uns den Begriff Transcultural Ready-Made zu nähern. Kader, du hast diesen Begriff nicht einmal verwendet, aber wie würdest du ihn definieren? Ich versuche grundsätzlich die Begriffe transkulturell und Kapitalismus zu vermeiden. Und ich habe das auch natürlich in diesem Vortrag getan. Ich arbeite noch daran natürlich. Wenn man Französisch zum Beispiel denkt und spricht, dann assoziiert der Begriff Trans zunächst einmal Transgender, also einen Verweis auf den Körper. Das Körperliche ist hier die unmittelbare Referenz, die ich sehe. Eine von euch beiden hat über Transkulturalität gesprochen. Mir gefällt die Dynamik. Die sich hier verbirgt. Transkulturalität, das ist eine Bewegung zwischen zwei Geisteszuständen, zwei Positionen, zwei Möglichkeiten, sich zu beziehen. Und dann gibt es so viel von der Problematik, von der Frage der Kultur, von Glissant auch in diesem Kontext. Aber ich möchte gar nicht so viel darüber sprechen. Denn ich habe mich in den letzten Jahren auch sehr intensiv befasst mit Fragen der Repatriierung und so weiter. Ich habe den Begriff nicht verwendet, aber wenn ich ihn verwenden würde, dann wäre es in dieser Dynamik oder mit Verweis auf diese Dynamik, die das Ready-Made trägt. Denn das Ready-Made repräsentiert ja auch das Unvollendete, wenn man so will. Und ist gleichzeitig etwas, was sich entzieht, etwas, was nicht greifbar ist. Inwieweit glauben denn Sie beide, dass das ein Begriff ist, der vielleicht zu schwergängig ist? Bisher sind diese beiden Begriffe ja auch in der Kombination gar nicht so häufig verwendet worden. Oder gibt es hier ein Zukunftspotenzial, möglicherweise einen Weg hin zu Perspektiven, die produktiv genutzt werden können? Wir haben ja miteinander gesprochen vorab und wie ich auch eingangs sagte, es ist eigentlich egal, ob es den Begriff gibt oder nicht, er wirft Fragen auf und verweist auf Themen, an denen wir ohnehin interessiert sind. Also ist dieser Akt des Framing, des Rahmens und Präsentierens nicht wirklich etwas wesentlich Komplexeres. Es ist ganz witzig, er erscheint so simpel. Und doch ist es ausgesprochen schwer, dafür Worte zu finden. Und in der künstlerischen Praxis stellt sich das nicht anders dar. Es gibt aus gutem Grund bestimmte ästhetische Modi, in denen man sich anders mit dem Komplex des Präsentierens auseinandersetzen kann. Und ich fragte mich also, wie wir unsere Ideen analysieren und ausdrücken, was für Worte wir finden für unsere Analyseergebnisse, was die Begrifflichkeiten sind, die wir jetzt und in Zukunft dafür nutzen oder nutzen können. Als man uns The Ready-Made Transcultural als Thema gab, dachte ich, das ist ein guter Ausgangspunkt und es hat sich ja auch in unseren Vorträgen deutlich gezeigt, dass wir es hier permanent mit Objekten, mit Aneignungen und mit der Verschiebung von Aneignungen zu tun haben. Mit anderen Worten, ja, der Begriff entzieht sich uns. Es ist nicht etwas, was man einfach als gegeben annehmen kann, sondern etwas geschieht, wenn man das Ready-Made reflektiert. Und durch diese Konstellation, durch die historischen Auseinandersetzungen, erweist sich das als nützlich. Gleichzeitig aber verweist es auf relativierende Begriffe oder Kommentare und Bewegungen. Und insofern gefällt mir die Idee der radikalen Geste, die auf bestimmte Bedürfnisse in der Gesellschaft weist. Es ist eigentlich ganz spannend zu sehen, welche Fragen aufkommen. Und gestern Abend zum Beispiel oder auch in Bernd Scherers Einführung war ja die Rede von diesem magischen Element und den Veränderungen, die sich ergeben. Oft ist es ja so, dass wenn diese magischen Objekte ausgestellt werden, das Element des Magischen verschwindet. Und egal welches Objekt man ausstellt, es wirkt eine bestimmte Magie in dem Objekt und möglicherweise ist aber die Positionierung eines ethnologischen Objekts im Museum in einer Ausstellung etwas, was das Leben aus diesem Objekt herauszieht. Es ist aber durchaus möglich, dieses Objekt wiederzubeleben. Die Frage ist nur, wie wäre die Rückkehr die einzige Option oder welche Wiederaneignung oder Aneignung wäre denkbar, um dieses Objekt wieder lebendig werden zu lassen? Und wir müssen auch darüber reflektieren, was das bedeutet als Geste. Was Sie hier kommentieren, ist insofern interessant mit Blick auf das Objekt. Und die Frage der Schönheit. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Film gesehen haben, Die Amputée. Ich habe einen interessanten Artikel von Mike Pfeffer gelesen. Da heißt es, dass diese Objekte, die schließlich in den ethnografischen Museen im Westen landen, letztlich weder afrikanisch noch westlich sind, sondern sie florieren, sie schweben in einer Wolke, sie gehören nirgendwo hin, wir können uns nicht mit ihnen auseinandersetzen. Und dieser Artikel scheint mir wahr zu sein, denn die Frage der Repatriierung ist so einfach nicht. Wir wissen aus Teilen der Welt, dass wenn zum Beispiel radikale Gruppen bestimmte Objekte der Vergangenheit entdecken, diese sie zerstören. In anderen Kontexten haben diese Objekte einen Wert auf dem Markt, aber auch nur dort. Ich habe Studien in Nordamerika und in Kanada durchgeführt mit den Mitgliedern der First Nations, die sehr, sehr aktiv sind, was die Rückerlangung ihrer Masken und so weiter angeht. Und ich habe festgestellt in Gesprächen mit zwei Anthropologen der First Nations außerhalb von Toronto, dass manchmal auch sie nicht von einer Repatriierung überzeugt sind. Da war eine Frau, das war wirklich spannend. Sie sagte, diese Objekte wurden zum Heilen genutzt und deswegen glaubte man an sie. Das Problem ist, dass die traditionellen Heiler heute gar nicht mehr wissen, wie sie dieses Objekt nutzen sollen. Sie kennen die Sprache nicht mehr. Sie haben sozusagen den Logos verloren, können diese Artefakte gar nicht mehr nutzen. Das heißt, es gibt keine Sprache mehr für die Kommunikation für sie. Und das scheint mir ein ganz, ganz wichtiger Aspekt zu sein. Und insofern müssen wir uns diesen sehr komplexen Fragen durchaus stellen im Zusammenhang mit der Repatriierung. Ich habe mich mit vielen Anthropologen in Frankreich und auch in Belgien und auch in anderen Ländern getroffen und immer wieder sprechen wir über diese Frage der Enteignung und beispielsweise hat die Sammlung des Vatikan, die ethnografische Sammlung des Vatikan, über 90.000 Objekte aus Asien, Afrika und vom amerikanischen Kontinent. Und ungefähr 50 werden ausgestellt, der Rest ist im Lager. Insofern ist es durchaus sinnvoll, dieses Gespräch zu führen. Denn schließlich und endlich lautet für uns die Frage ja immer wieder, was bedeutet das Ready-Made heute? Was bedeutet es heute im Vergleich zu dem, was es vor 100 Jahren war? Geht es nur darum, bestimmte Exponate sich anzuschauen, die wir heute in Paris, in London und so weiter zu finden? Ich war wirklich überrascht, als ich dieses Setting, diese Akkumulation von Objekten entdeckte, die ich zum Beispiel in Ausstellungen bei Citroën und in anderen Kontexten gesehen habe. Ich weiß nicht genau, ob es Anthropologen waren oder Kolonialverwalter, aber da gab es diese Masken aus dem Königreich Ban Mun. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Soldaten oder Anthropologen waren. Aber sie sitzen da vor diesen Kriegstrophäen. Es sind Kriegstrophäen für sie. Es sind keine wissenschaftlichen Artefakte, irgendwas, was sie untersuchen. Das sind Kriegstrophäen, Beute. Oder ähnlich wie christliche Gemeinden zusammenkommen und ebenfalls hingegangen sind und diese Artefakte gesammelt haben. Es ist also nicht nur der Vatikan, sondern es sind zum Beispiel auch 2000 Objekte alleine im Mutterhaus einer christlichen Gemeinschaft oder in Mahdan finden sich 9000 solcher Objekte. Es ist also interessant, sich mit diesen Prozessen zu befassen. Auch mit Blick auf die Frage, wie wirkt die Moderne, wie wirkt der Kolonialismus? Das sind ja die Bereiche, in denen die Geschichte geschrieben wurde, in erster Linie. Das heißt, der Aufbau eines intellektuellen Prozesses, um hier dieses Vermächtnis zu reparieren, ist wichtig. Ist nicht leicht, aber wichtig. Aus Ihren Beiträgen höre ich. Dass das, was wir mit diesem etwas behäbigen Begriff Ready-Made Transcultural beschreiben, auch ein Symptom ist. Oder vielleicht auch nur eine Schicht in einem Prozess, der sowieso stattfindet. Insofern finde ich es auch interessant, zur Kenntnis zu nehmen, dass Theorie und Praxis hier ganz eng miteinander verwoben sind. Denn wir haben hier diesen elaborierten Diskurs zum Thema Ready-Made oder Ready-Made Transcultural und dann haben wir die Prozesse selbst, den künstlerischen Prozess natürlich, die künstlerische Praxis, aber auch Praxis insgesamt, institutionelle Praxis, die Ausstellungspraxis und so weiter und so fort. Es ist interessant zu schauen, wie diese beiden Sphären, die wir immer noch versuchen getrennt zu halten, sich ganz schnell in der Diskussion überlagern. Diese Terminologie kann möglicherweise produktiv sein, um uns zu helfen, zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wir könnten sie vielleicht sogar als eine ästhetische Analyse des Geschehens begreifen. Wir betrachten also, was geschieht in dem, was wir als Ready-Made Transcultural bezeichnen. Und das beschreiben sie, aber sie leisten gleichzeitig einen Beitrag zum Diskurs, nicht nur im künstlerischen, sondern durchaus auch im diskursiven Sinn. Beziehen Sie sich darauf? Und wie sieht es aus mit dieser Beziehung zwischen Theorie und Praxis, die ja mit diesem Begriff ebenfalls gedeckt wird? Wenn Sie zum Beispiel die institutionelle Praxis ethnologischer Museen betrachten. Ich kann nur für mich sprechen. Ich sehe das Making-of der neuen Dauerausstellung fürs Humboldt-Forum. Und da sehe ich natürlich schon Tendenzen hin zu Fusionen innerhalb der Institution oder Institutionen. Gleichzeitig bemüht man sich um den Verweis oder um eine Bezugnahme auf die darüber hinauslaufenden Diskurse. Das ist ja auch das, was Kader hier anspricht. Im spezifischen Kontext der ethnologischen Museen gibt es diese Trennung nicht mehr. Ja, wir sind uns hier alle viel zu einig. Vielleicht frage ich noch mal, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Das Zitat, mit dem Margareta von Oswald endete: Wer ist die Autorität? Wer geht hin und sagt, was Original, was Kopie ist? Was das Ready-Made angeht, haben wir die interessante Situation, dass wir sehr viel Autorität dem Künstler und auch dem Interpreten der Kunst zu billigen. Mein Kommentar lautet also: Wer darf eigentlich erklären, welchen Status das Objekt hat? Das wäre die Frage mit Blick auf Autorenschaft oder Handlungsmacht. Ja, das verstehe ich als Kommentar, nicht als Frage. Aber das muss ja geändert werden. Genau das muss geändert werden. Wer hat das Recht, darüber zu sprechen? Wer ist die Autorität, die entscheidet? Wer hat die Macht? Und das war ja auch das, was wir versucht haben. Wir haben versucht, hier eine andere Perspektive einzunehmen. Wir wussten ja, dass es den Kolonialraub gab und die Plünderungen, und es gab keine Ansprüche von Kamerun, diese Objekte zurückzubekommen, aber es war ein Raub auf jeden Fall. Und da stellt sich natürlich die Frage der Autorenschaft und des Besitz, Authorship und Ownership. Ich würde gerne diese spannende Frage verbinden mit der Hybridisierung von Original und Kopie und möchte den Bogen spannen zum spezifischeren Duchamp-Diskurs, den wir gestern führten, der manchen hier möglicherweise erschien als die typische Diskussion der Duchamp-Jungs. Mädels. Aber im Grunde ist hier eine Verbindung zwischen den Fragen gestern und der Frage heute, denn es werden Originale angefertigt und Kopien, die die Originale heute repräsentieren und die Ready-Mades. Und die Ready-Mades sind dann wiederum Originale. Wenn man jetzt fragt, wer hat die Macht zu entscheiden, welches Objekt welchen Status hat, erkennt man, dass ähnliche Konflikte entstehen, denn von den Multiples sind zum Beispiel viel mehr Kopien gemacht worden, als sich auf dem Markt befinden. Jetzt tauchen sie auf einmal auf als eine Art ergänzende Objekte. Und die Frage ist, sind das ganz rechtmäßige Duchamp'sche Objekte oder nicht? Das heißt, wir haben hier tatsächlich Machtbeziehungen, die auf diesem Feld eine Rolle spielen und die relevant sind auch für die Diskussionen über das Museale und verweisen darauf, dass das Duchamp'sche Ready-Made ebenfalls irgendwie in Limbo ist, wenn man so will. Keine der Gesten ergibt mehr Sinn, eine Rückgabe nicht, ein im Museum belassen ebenfalls nicht. Also die Verbindung zwischen gestern und heute sehe ich ganz klar. Wir reden hier über Kamerun. Ungefähr 300 Kilometer von Douala in Kamerun entfernt gibt es Werkstätten und da werden mehr Kopien als sonst wo in der Welt gefertigt. Also wenn man afrikanische Masken kaufen will, wie die, die wir hier auf dem Bild gesehen haben, das war eine wunderschöne Maske, diese längliche mit dem Bart, die sich im MoMA befindet. Das ist eine Kopie einer Maske, die vor 10 Jahren bei einer Auktion für 6 Millionen Dollar ersteigert wurde. Da habe ich eine nette Geschichte zu. Als ich mit Jean-Jacques Lebel unterwegs war, das ist der Sohn des Lebel, der die erste Biografie über Duchamp geschrieben hatte, der Sammler. Und dann gab es Pierre Amrouche, ein Sohn von Jean Amrouche, ein französisch-algerisch-berberischer Sänger. Wir hatten zusammen ein Dinner und dann wollte er gerade gehen und dann sah er Kissen auf dem Boden und sah auf diesen Kissen sozusagen das Antlitz seines Vaters. Und sein Vater hatte niemals irgendwelche Masken oder sogar, geschweige denn, dass er auf einer Maske verewigt worden wäre. Und dann sagte Musch, das gibt's nicht. Und Jean-Jacques sagte, wieso? Für dich nicht. Nein, nein, das gibt es nicht, sagte er. Und Jean-Jacques sagte, ja, vielleicht jetzt nicht, aber in 5 oder 10 Jahren wird es das geben. Und dann entwickelte er als Künstler, wie er das sieht und sagte auch du als Ethnologe siehst das vielleicht ganz anders. Du bist vielleicht ein Experte, aber dann musst du auch eine Expertenmeinung haben, eine Expertise liefern. Die Tatsache, dass ein Objekt, also diese ethnologischen Objekte sind im Grunde eine Fortschreibung von existierenden Masken. Wenn man in eine Ausstellung geht und schaut sich diese Masken an, dann sieht man, dass wir hier eine physische, eine spirituelle Fortschreibung der Masken haben und das, was sie darstellen, findet sich in ihnen ein Stück weit weiter. Die Community besitzt die Maske nicht mehr. Als Künstler, der ich Dinge sammle, nicht als Sammler, sondern eben als Künstler, sehe ich natürlich, dass all diese Masken aus dieser Werkstatt kommen, von der ich eingangs sprach. Ich war wirklich fasziniert, als ich sie entdeckte. Es gibt also keine Regel. Es gibt keine Regel. Es gibt auch keine Gewissheit. In dem Moment, in dem man ein Objekt betrachtet, wird es eine Fortschreibung des eigenen Körpers, des sozialen Körpers, wird Teil dieses Korpus, zu dem dieses Objekt gehört. Warum ist das mir so wichtig? Wenn hier von einem Händler zum Beispiel eine Expertise über eine Maske in Auftrag gegeben wird, dann lautet die Frage meistens, ist die Maske wertvoll und welche Rolle spielt sie auf dem tribalen Markt? Natürlich ist es nicht das originäre Interesse am tribalen Markt, dass hier das Interesse des Händlers an einer Expertise weckt. Ich habe in Senegal mal mit zwei Männern gesprochen. Sie sagten mir, sie machen Kopien von Masken für Touristen. Also sie arbeiteten an Skulpturen. Und sie sagten, ihr glaubt, dass Kopien die Reproduktion von etwas sind, was ähnlich ist. Aber hier bei uns standardisieren wir nicht. Das heißt, wir gehen nicht hin und haben eine Standardreproduktion von Masken. Wenn Sie sich also mehrere Masken anschauen, die von ein und derselben Ursprungsmaske als Kopien gefertigt wurden, werden Sie feststellen, dass manche ähnlicher sind, manche nicht. Zum Beispiel im Museum von Neuchâtel, da haben sie diese Kounou-Maske in einer Ausstellung, die den Titel L'objet trouvé trug. Und da sind Anthropologen und die Kuratoren und andere zusammen in den Senegal gereist, in dieses Studio, von dem ich eben sprach, um eine spezifische Kopie auszuwählen für ihre Show. Und das ist das, was ich sagen wollte.
One question, one comment.
Ich habe eine Frage und einen Kommentar. Zuerst einmal, wir reden ja darüber im Zusammenhang mit Marcel Duchamp. Und deswegen wollte ich nochmal sagen, wir reden seit geraumer Zeit über nicht-westliche Kunstpraktiken. Und es ist ganz spannend, wenn man das Kulturhistorische Museum und zum Beispiel zeitgenössische türkische Künstler anschaut. Also bei vielen ist es so, dass Marcel Duchamp praktisch als jemand als Bilderstürmer des westlichen Kunstkanons angesehen wird. Und er ist praktisch der Schutzheilige. Und damit können sich sehr viele Künstler identifizieren. Und das fand ich ganz spannend. Also zeitgenössische Praktiken in einigen der Ländern, über die Sie gesprochen haben, das ist mir da in den Sinn gekommen. Und was Sie eben bereits angesprochen haben. Sie reden ja über das Transkulturelle. In diesmonatigen Ausgabe des Freeze Magazines geht es vollkommen um Aneignung. Und das haben Sie ebenfalls angesprochen, kulturelle Aneignung. Und wer hat die Redemacht? Derna Schütz zum Beispiel von Whitney Bayern und Sam Durant, die Diskussion, das sieht man darin und der Shitstorm in den Social Media, wo der entstand, als Peter Meder, also als die Ausstellung hier eingestellt wurde im Guggenheim-Museum. Die Kehrseite all dessen ist natürlich der Ruf nach Zensur in sehr vielen Institutionen, wie man mit diesen Dingen umgehen soll. Und insbesondere bei Margarete von Oswald kam mir Folgendes in den Sinn. Also 1935 MoMA-Ausstellung und da haben sie eine Fußnote gemacht, also ein Sternchen gesetzt, wo ein Name stehen sollten. Und Susan Sontag hat gesagt, die schlimmste Zensur ist die Selbstzensur. Warum bleiben Sie dem nicht dem treu, also im guten wie in schlechten Zeiten? Warum xen Sie etwas aus, wo wir alle wissen, dass eine bestimmte Urheberschaft erwähnt werden soll? Ich habe das diskutiert mit meinen Kollegen und ich wollte das Wort nicht ausschreiben, denn wir alle wissen ja, was es bedeutet, aber wir müssen es nicht wiederholen, denn es beschädigt andere Leute, das schadet ihnen. Ich denke, das ist keine Zensur, sondern ich denke, dass es eher einer gewissen Empathie geschuldet, dass ich hier dieses Wort ausgeilxt habe mit einem Sternchen. Zwei Abschlussfragen. Danke, dass ich eine der Abschlussfragen stellen darf. Ich möchte nochmal zurück auf den Anfang dieser Session kommen. Die Dimension des Ready-Mades, das haben Sie ja angesprochen, Benjamin, in Ihrer Einführung. Die Dimension des Ready-Mades, diese vorläufigen Verschiebungen, das ist eine Dimension dieser Ready-Mades, temporäre Verschiebungen. Die Dialektik der Musealisierung gegenüber temporäre Verschiebungen des Status, darum geht es in meiner Frage. Es wurde erwähnt, dass das Ready-Made ursprünglich ja als Provokation oder als Hinterfragung von bestimmten Kunstauffassungen des Objektes gesehen wurde. Und Duchamps Ready-Made wird diesem Anspruch gewissermaßen gerecht. Es hinterfragt das Ganze. Ein Pissoir ist kein Original, dieses Original, und das wurde bereits erwähnt. Aber wir wissen auch, dass Duchamp ganz bewusst auf die Musealisierung seiner Objekte, seiner Arbeiten hingearbeitet haben, zum Beispiel mit Boîte en Valise oder Étant donné, seine letzte Arbeit. Die hat er wirklich akribisch vorgeplant, dass das Ganze musealisiert werden soll in der Philadelphia Art Museum. Und das hat er ganz bewusst so inszeniert, dass das da aufgenommen werden sollte im Museum. Seine Objekte haben auch Signaturen, aber das ist nur eine weitere Dimension dieser ganzen Gemengelage. Und da kam mir Folgendes in den Sinn, folgende Frage. Diese sich verschiebenden Objekte, die nicht im Museum landen, wie zum Beispiel die Ready-Mades von Duchamp, diese Shifting Objects, also sich verschiebende Objekte, hinterfragen unsere Fetischisierung, die in westlichen Museen passiert. Also Fetischisierung ist auch eine Form der Verdrängung der Amputation. Und das Ganze wird mehr unter Druck gesetzt. Diese sich verschiebenden Objekte lösen vielleicht auch das Problem des transkulturellen Ready-Mades. Also nicht des Fetisches, des Ready-Mades, transkulturellen Ready-Mades. Und mir kam dann Folgendes in den Sinn. Die Lösung von Clémentine Delisle, dass hier zum Beispiel ein Artist-in-Residence-Programm zeitweise umgesetzt werden sollte, als sie dort war im Kulturmuseum. Und das war auch eine temporäre Verschiebung. Diese Künstler interagieren mit den Objekten der Kollektion. Und da wird temporär der Kontext verschoben. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich dazu stehe und vielleicht könnte man das nochmal vertiefen. Waren nur einige Anregungen. Ja, haben Sie sicherlich viele interessante Aspekte angeschnitten, die nochmal vertieft aufgegriffen werden müssen. Ich möchte es kurz machen. Der Begriff Ready-Made und wie etwas zu Ready-Made wird, also das ist etwas, was wir erst jetzt diskutieren. Und die Tatsache, dass wir das erst 100 Jahre später diskutieren, ist zurückzuführen auf das, was Sie bereits gesagt haben. Diese Verschiebungen, diese Shifts, diese Verschiebungen von einer ontologischen Kategorie in eine andere ontologische Kategorie ist etwas, mit dem wir nach wie vor zu kämpfen haben. Das müssen wir noch durcharbeiten, nicht nur im Museum, sondern in sehr vielen anderen Sphären. Wir haben hier ganz sicherlich keine abschließende Antwort, keine Lösung. Wie funktioniert das Ganze? Und wir haben es mit sehr flüchtigen Phänomenen zu tun. Auch der Status selbst ist sehr flüchtig, sehr ephemeral flüchtig. Es gibt einen Grund, warum wir diese Diskussion sicherlich nicht abschließend beantworten können, aber oder diese Frage. Aber da drüben war noch eine abschließende Frage. Bei ethnologischen Objekten muss man Folgendes beachten. Als sie aus ihrem ursprünglichen Kontext entfernt wurden, war diese Bewegung eine Gegenbewegung zu dem, was Duchamp gemacht hat. Es war eine Deanimation dieser Objekte, denn diese Objekte waren eingebettet in einen lebenden Kontext. Sie wurden gelebt in ihren Kulturen, in denen man sie entfernt hat, führte dies zu einer Entlebung, Deanimation. Und indem sie jetzt hier sind, und teilweise ganz, ganz klar, sind sie jetzt unbelebt. Sie sind nicht mehr am Leben in ihren ursprünglichen Kulturen. Sie entbehren ihre Kontext des Logos, sie werden nicht mehr gelebt, sie leben hier oder sie sind hier bei uns. Was ausgeklammert wird in dieser Diskussion meistens, ist, dass wir diese Objekte in unserem Kontext wiederbeleben müssen. Wir wissen nicht, was sie für uns bedeuten. Und für uns als Kolonialmächte, als Menschen, die Gewalt in andere Länder getragen oder exportiert haben, heißt das, dass wir nicht nur ausschließlich darüber nachdenken dürfen, wie können wir die anderen involvieren oder partizipieren lassen in diesem Prozess? Sollten wir uns klar werden, dass dieser Prozess eher ein Prozess ist, der in unserer eigenen Kultur eingebettet ist? Wie gehen wir damit um? Und das Humboldt-Forum als Referenz oder Bezugspunkt, und das hat Margarete ja in ihrer Präsentation gemacht, Thema Humboldt-Forum, das große Problem hierbei ist folgendes. Dieses Gebäude ist eine Repräsentation für Deutschland. Es steht für Deutschland. Es ist ein Repräsentationsprojekt des Parlaments, der Regierung etc. Und der schlechte Geist, der böse Geist, die Unfähigkeit, diese Objekte in unserem Kontext zu beleben, wirkt sich negativ auf das gesamte Projekt aus. Also wir haben es bei diesem Projekt mit großen Problemen zu tun. Der Blick auf diese Objekte ist ein Blick auf Objekte aus anderen Welten, aber diese Objekte sind eigentlich Teil unserer eigenen Gegenwart, unserer eigenen Lebenswirklichkeit, und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Na, diese temporäre Verschiebung, das ist eine wichtige Strategie, um das Ganze durchzuarbeiten, um das aufzuarbeiten. Also wenn man ständig diese abgeschlossenen Geschichten aufbricht, das haben Sie ja erwähnt in Ihrem Zitat, glaube ich, dass man hier ständig die Konstellationen verändert, wie etwas gesehen werden kann. Und da, durch diese Perspektivenänderung erschließen sich einem bestimmte Dinge. Ja, wenn wir mit Menschen aus anderen Kulturen sprechen, wenn wir mit ihnen verhandeln, da ist es so, dass dieser Prozess der Reanimierung ganz wichtig ist. Nicht nur die, aber ist nicht die einzige Lösung. Wir sollten nicht wiederum versuchen, unsere Probleme auf andere zu projizieren. Ich finde, hier erleben wir beim Humboldt-Forum genau das, was Sie beschreiben. James Clifford hat das Museum oft als Kontaktzone beschrieben. Oder Noah Sternfeld, ein Hex, haben gesagt, das ist nur zu einer Konflikt- oder Schockzone geworden. Das sind die Orte, wo diese schwierigen Geschichten jetzt verarbeitet werden und verhandelt werden. Und das ist das ja, was ich auch betonen wollte mit diesem Konzept, dass Objekte auch eine Wirkmacht haben, Agenten sind. Also diese Massen in Europa, die sind mittlerweile so riesig geworden, die haben einen solchen Druck erzeugt, sodass sie sich rebellieren, also sich auflehnen gegen ihren Status. Ja, ich danke Ihnen und ich danke auch dem Publikum, dass Sie bei uns geblieben sind. Wir haben jetzt eine 15-minütige Pause. Danke.